Manchmal triggert mich das dann auch, dass andere Menschen so egoistisch sind und einfach nur sich sehen. Für mich ist es wie selbstverständlich, dass man nicht egoistisch ist, dass man zu den Leuten rundherum schaut.
Wenn es den Mitmenschen, die auf dem Hof sind, gut geht, geht es mir auch gut.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Ein Haufen Leute freuen sich amix auf die Ferien. Oder die Heim auf ein bisschen Ruhe und Privatsphäre. Es geht nicht allen so. Ich bin der Martin Diener und ich rede mit der Salome und dem Tom Wieland. Sie haben es im Emmental einen Bauernhof, der ein bisschen anders ist als andere Landwirtschaftsbetriebe. Auf ihrem Biohof arbeiten Menschen mit Lebenskrisen, mit Beeinträchtigungen, die da wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden oder die einfach wie ein Zuhause brauchen. Und es ist so spannend. Ich bin jetzt heute einen Tag mit euch auf dem Hof unterwegs gewesen, am Arbeiten. Salome, wie würdest du euren Hof beschreiben?
Unser Hof ist sehr vielseitiger, abwechslungsreicher und kreativer Betrieb, wo sich jeder in seiner Art und Weise darf willkommen fühlen und darf sein, wie er ist.
Was ist die Faszination Wielandleben?
Mit der Natur unterwegs zu sein und den Leuten, den Personen, die hier bei uns wohnen, das probieren weiterzugeben, was wir mit der Natur, mit den Tieren alles dürfen erleben und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie ein Teil sind von unserer Wieland-Leben-Familie.
Grundsätzlich, warum heisst euer Hof Wieland-Leben? Das ist natürlich ein bisschen ein Wortspiel.
Aber genau, ist ein bisschen ein Wortspiel. Ja. Wir heissen zum Nachnamen ja Wieland und es heisst eigentlich mit Wieland zu leben. Also, dass wir sie teilen mit uns das Leben und wir mit ihnen. Und das heisst, wie das Land leben. Dass wir eben wirklich aufzeigen von A bis Z, wie ein Körnchen, das wir in den Boden säen, schlussendlich eine Ernte gibt, die wir konservieren oder haltbar machen können und brauchen auf dem Tauer schlussendlich.
Wir sind hier auf knapp 1000 Meter im Emmental, im wunderschönen Emmental. Gebt unseren Podcast-Hörerinnen und Hörer ein Bild. Was umfasst euer Hof alles? Also, nimm uns mit auf einen Drohnenflug über euer Gewerbe. Was hat es da alles?
Ja, es hat verschiedene Tiere. Es hat Kühe, Schafe, Geissen, Pony, Esel. Es hat Kleintiere wie Hühner, Pfau, Enten. Topografisch sind wir auf also Bergzone 2 und es ist, wie es im Emmental ist, es ist selten etwas ganz gerade, es hat höher, es hat ein bisschen steilere Börter, ein bisschen weniger steile. Und es ist sehr schön hier.
Und was für Gebäude hat es? Also es ist wirklich ein kleiner Ballenberg auch. Also es hat da ein Häuschen, dort einen Speicher. Was
genau.
Hat es da alles?
Wir haben ein grosses Bauernhaus. Im Bauernhaus haben wir eine Gemeinschaftsküche, eine grosse und Räumlichkeiten, wo wir zusammen arbeiten. Eine kleine Gaststube für externe Leute, die kommen, Tagungen machen oder essen. Und dann vor dem Bauernhaus hat es eine ganz grosse Terrasse für etwa 150 Sitzplätze, wo die Leute ab Mai bis Ende September auch in ein Hofbistro können, spontan etwas trinken oder etwas kleines knabbern, je nach Angebot, das wir gerade haben. Und dann links vom Bauernhaus hat es einen Speicher, wo wir auch ein Angebot haben mit Bed and Breakfast, wo die Leute können übernachten können. Hinter dem Speicher hat ganz viele kleine Tiere, die der Tom schon gesagt hat, die man am Morgen früh auch hört. Also bei uns kann man nicht ausschlafen.
Gut, ausschlafen habt ihr sowieso nicht auf der To-Do-Liste. Ihr seid immer zwischen 4 und 4:30 auf. Woher der Pfupf, der Power, um so früh zu den Federn hinaus?
Ich gehe grundsätzlich gerne früh auf, gehe aber auch dafür gerne früh ins Bett. Und am Morgen hat man einfach, man hat noch seine Ruhe. Es ist, man ist ungestört. Man kann eigentlich mit den Arbeiten, und wir es erledigen haben, am Morgen komme ich fast am schnellsten voran.
Genau, man sagt ja so, die Morgenstunde hat Gold im Mund. Und ich glaube, das ist bei uns sehr, ja, sehr so. Bis um 8 Uhr, wenn die Leute nachher zum Morgen kommen, ist es wirklich sehr ruhig. Und man kann noch extrem viel abtragen. Und auch ein bisschen für sich mal arbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch für sich mal einfach etwas machen kann. Ohne, dass noch 4, 5, 6, 7 Leute irgendwo im Hintergrund Fragen haben oder zu einem kommen. Genau. Darum geniessen wir das so auch, so früh aufzustehen, weil das die Leute manchmal nicht so verstehen. Aber es ist, für mich ist es die gute Stunde vom Tag auch trotzdem.
Schauen wir schnell auf deine Lebensgeschichte, Salome. Du bist eine Berglerin gewesen. Du bist auf alle Höger gekraxelt. Was ist für dich die Faszination Bergsteigen? Also ich als schon auch auf dem Land aufgewachsen, aber nicht so wirklich in den Bergen. Was ist die Faszination Bergsteigen?
Also für mich ist schon so die Faszination Bergsteigen, pure Freiheit zu haben. Du bist auf einem Berg, siehst rundum, bist einfach so frei, unbeschwert. Es ist so nah bei Gott sein auch. Und ein gewisses oder Adrenalin, so auf einem Gipfel oben stehen, über alles runterschauen und zu sehen, wow, da bin ich selber raufgekommen mit meiner Menschenkraft.
Merkt man das wirklich, dass man näher ist bei Gott?
Das habe ich sehr das Gefühl, ja. Also es ist vielleicht auch also unabhängig, also denkst du vielleicht auch verschieden bei jedem, bei der Person, aber bei mir ist es schon so gewesen, ja.
Und wie hast du das gespürt?
In dem, dass ich die Schöpfung einfach so wahrgenommen habe, oder? Du bist ja nicht auf dem Gipfel und springst gleich wieder ab, du genießt es wieder oben an und nimmst wieder die Schöpfung so wahr und siehst über alles überall und bist einfach nur berührt und beeindruckt von dem, was er alles gemacht hat. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn ich auf dem Gipfel oben bin. Und dann auch die Ruhe, die Einsamkeit, die man wieder haben darf. Also, das verbindet mich extrem.
Aber dann hat deine grosse Leidenschaft hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du bist in der Kletterhalle, nicht einmal ab dem Felsen gefallen, sondern in der Kletterhalle bist du runtergefallen und hast dann den Arm versichert. Wie ist es dir gegangen?
Ja, dort habe ich sicher sehr schwere Momente erlebt mit riesen Kämpfen, persönlichen Kämpfen, die ich durchgerungen habe, bis ich mich entschieden habe, dass ich weiss, definitiv, es ist nicht mehr möglich zu klettern. Ja, ich probiert eben noch einarmig zu klettern, aber dann habe ich gemerkt, es geht wie nicht mehr. Einfach so Kletterrouten geht nicht. Ich bin ja eigentlich schon gesungen und kann mit den Beinen noch viel machen und kann so schon noch Gipfel erklimmen. Aber es ist nicht mehr halt ganz so wie vorher. Also, die ganze Hochtourenbereich, wenn es ins Klettern geht, kann ich halt nicht mehr machen. Aber gleich bin ich ja noch recht frei. Und ich kann wirklich auch die Momente dann auch so genießen, wenn es jetzt nicht mehr die grössten Gipfel sind, sondern halt einfach die kleineren Sachen. Und freue mich auch so drüber.
Aber man will das nicht zu schön reden. Ich meine, du hast drei grosse Operationen in 3 Jahren gehabt. Wie bist du durch die Zeit durchgegangen? Also, weißt du, wenn du sagst, hey, also, ich bin dort oben am Gipfel, habe ich die Schöpfung können geniessen, ich bin näher gewesen bei Gott. Und das ist jetzt alles, geht jetzt alles nicht mehr so wie vorher. Das ist ja nicht einfach nur so ein, okay, dann halt, oder? Was hast du für Täler durchschritten?
Ja, schon sehr ein Ringen gesehen. Also, ja, ich habe wirklich sehr, sehr Mühe gehabt, immer wieder. So. Ich glaube, eben, ich habe sicher, wie auch wenn ich mich ein bisschen abgelenkt habe von mir selber, von dem, was mir passiert ist und andere Geschichten gesehen, wo viel heftiger eine Lebenskrise hatten als ich, sage ich mal, habe ich mir auch gesagt, hey, ist ja ehrlich krass, oder? Die Person ist im Rollstuhl, du hast noch Beine, du kannst so viel noch machen. Das ist sicher nicht ein guter Trost, aber es hat mir gleich wie geholfen, dürfen zu merken, es ist ja einfach ein Arm, den ich nicht mehr brauchen kann, richtig. Und ich habe auch gelernt, eben ein bisschen von mir wegzudenken und mich auf andere Menschen zu konzentrieren. Und das hat mir gelernt, wirklich auch, dass ich nicht zu konzentriert bin auf meine Geschichte und dass ich auch positiv vorwärts gehe und positive Schritte kann machen. Und gleich hat man das Fernweh von den Bergen. Denn wenn du mal Bergler bist, bist du das Leben lang, auch wenn du nicht mehr aktiv immer gehst. Aber das hast du immer noch. Und das sprudelt sicher auch immer wieder immer innen. Gerade du, da merkst du es am meisten auch, glaube ich. Genau. Wo ich einfach merke, jetzt juckt es mich. Und ich bin im Sommer hier gut gebraucht, körperlich. Das ist nicht mehr hin, das Gefühl habe, ich muss noch gehen oder ich will noch gehen oder so, einfach über den Winter, also der Herbst, Winter oder Frühling, wo ich dann merke, dort würde ich gerne noch mehr machen. Oder mich bewegen oder dann gehe ich auch mal joggen oder mache halt einfach nicht mehr ganz so wie vorher die Sachen. Aber so kann ich mich dann auch wieder austoben.
Du hast gesagt, in dieser Zeit hast du auch gelernt, dich nicht mehr nur auf dich zu konzentrieren, sondern auf andere Menschen. Was ist da denn für eine Vision entstanden? Dort ist ja quasi wie die Wiege von dieser Vision von Wielandleben gewesen. Wie ist das genau abgelaufen?
Ich glaube, es war wirklich so, dass ich mich um andere Menschen kümmern konnte. Ich habe plötzlich das Leid der anderen gesehen, wo ich vielleicht vorher nicht so wahrgenommen habe. Also zu sehen, wo ich mich viel besser auch in Situationen hineinversetzen konnte und sehen, wie es den anderen geht mit ihrem Handicap, das sie haben. Also sei es Leute, die im Rollstuhl sind oder Leute, die psychische Probleme haben oder auch Leute, die jetzt, sage ich mal, das Down-Syndrom haben, wo einfach ein Geburtsgebrechen ist, wo man ja, wo man nichts machen kann, was einfach uns nicht bereicht hat, aber sie schon. Und dort, wie das Verständnis hat können wachsen. Und ich glaube schon, das ist ein grosser Teil schon auf meinen Unfall auch zurückzuführen, weil ich einfach gesehen habe, was das für Leidensprozesse sind, die man hat, wenn sich das Leben plötzlich einfach verändert.
Und wie ist die Vision von der Salome nachher dann deine geworden, Tom?
Bevor wir uns kennt haben, wir schon das im Herzen getragen, dass wir da sind für andere Leute, andere Menschen. Und da, wo wir dann zusammengekommen, hat sich das noch viel mehr verstärkt. Dass wir weil da sind für andere Menschen, für andere Leute, die, was eben heute Salome schon gesagt hat, was nicht so gut geht und hey, wie wir. Dass wir echt da dürfen. Ein offenes Haus sein und haben und einen Ort, eine Oase schaffen für solche Leute.
Jetzt ist das natürlich aber komplett entgegen dem Zeitgeist. Also heutzutage ist Egoismus, me, myself and I, zuerst mal ich und dann nochmal ich und dann schaue ich. Was gibt euch denn das schlussendlich? Nicht egoistisch zu sein, für andere da zu sein. Was gibt euch das zurück?
Das ist einfach eine Haltung, die man hat.
Ich glaube, wir haben es einfach auch ein bisschen in uns, gell?
Das ist eine Art Beruf.
Oder? Also ich finde es erstens mal, wenn es unschön und egoistisch ist. Manchmal triggert mich das dann auch, dass andere Menschen so egoistisch sind und einfach nur sich sehen. Für mich ist es wie selbstverständlich, dass man nicht egoistisch ist, dass man zu den Leuten rundherum schaut. Vielleicht ist das auch ein bisschen reingelegt worden, weiss nicht. Für mich ist es schon eine Berufung, die wir hier dürfen leben, mit diesen Leuten hier zusammenzuziehen und es einfach gut haben miteinander. Und ja, ich kann es nicht verstehen, wenn man egoistisch ist. Sorry, das kann ich nicht verstehen.
Glaube ich, kann es so sagen, von meiner Seite her, wenn es den Mitmenschen, die hier auf dem Hof sind, gut geht, geht es mir auch gut. Und das erfüllt mich nachher auch.
Ja. Salome, ich möchte nochmal zurückkommen. Weißt, wann hast du gemerkt, dass aus deinem gebrochenen Arm, aus deinem kaputten Arm quasi dann wie etwas Neues wächst? Also was ist das für ein Prozess gewesen? Also weißt, du hast ja vorher gesagt, wenn dir das nicht passiert wäre, dann wärst du heute nicht da, wo du bist.
Ja, genau.
Wie wichtig ist das, um sich mit der Vergangenheit, mit dem, was man erlebt hat, auch wie versöhnen?
Genau, ich glaube, ich kann wie jetzt sagen, dass ich mich versöhnen mit diesem Unfall. Auch wenn es mir ja eigentlich meine Freiheit im Bereich von diesem Bergsport geraubt hat. Aber ich kann wie sagen, es hat so viel Schönes daraus gegeben. Und hat irgendwie wie auch Frucht gebracht, dass es andere Leute, die es einfach auch schön erleben dürfen, und es sind andere Leute, ja, heil geworden oder gesünder geworden, und wir können sie begleiten auf gute Wege. Macht mich dann glücklich, wenn ich sehe, ich kann jetzt wieder rumspringen. Mhm. Weil sie ihm das, die psychosomatische Behinderung einfach gelöst hat, weil er bei uns hat dürfen sein. Und, ja.
Es gibt ein Sprichwort, Mist, geht man auf die Wiese und dann passiert aus Mist etwas Gutes. Kannst du das auch aus deinem Leben rausgespüren? Also quasi wie, hey, wenn ich dort nicht irgendwie auf die Schnur gefallen wäre, wenn ich dort nicht etwas versichert hätte, wäre das nicht das Gute nicht passiert? Also, was macht dir das auch demütig? Macht dir das dankbar? Wie quasi das Schlechte nehmen, akzeptieren und dann geht aus dem Mist wieder etwas auf?
Ja, ich denke, man kann es ein bisschen mit dem vergleichen, oder? In dieser Zeit, als ich in der Unfallgeschichte war, habe ich immer gesagt, wenn man die Scheisse bis zum Hals ist, darf ich einfach nicht den Kopf hängen, weil sonst bin ich weg. Und eigentlich jetzt so, ja, das könnte man wirklich auch mit Mist vergleichen. Es entsteht wieder etwas Neues daraus, ja. Ich denke, ich kann sagen, es ist gut, ist es so, jetzt wie es jetzt ist. Vielleicht würde ich ja gar nicht mehr leben, oder? Vielleicht wäre ich so extrem unterwegs in den Bergen, dass ich das Risiko gesucht hätte, der Adrenalin so stark gesucht hätte, dass es mich hat genommen nachher. Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Dass es einfach auch gut ist, ist der Weg jetzt hier so gut.
Was sind die grossen Herausforderungen für euch als Bauernfamilie, um zu sagen, hey, wir machen das mit Leuten mit Beeinträchtigung, wir machen denen ein Haus auf, wir zeigen ihnen ein Stück die Hei, bis sie das dann auch wirklich machen können. Wie schwierig war der Weg von der Vision zum Umsetzen?
Ja, sicher am Anfang, dass wir überhaupt Leute haben, die an uns glauben oder Angehörige von Leuten, die vorbeistehen oder so, die Verantwortung haben für so eine Person, dass sie Vertrautheit haben zu uns. Dass man auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, wo die Leute dann auch das Vertrauen haben in dich. Dass sie ihre Sohn oder ihre Tochter oder ihre Angehörigen uns anvertrauen. Ich denke, das ist etwas, das ist am Anfang ist das recht schwierig gewesen. Was jetzt ein bisschen besser ist, weil es uns auch schon länger gibt und weil man auch schon weiss, was wir machen. Ich denke, das war eine von der grössten Herausforderungen gewesen. Dass wir überhaupt die Idee haben, ist ja das eine, aber du musst ja dann auch die Leute dazu haben, die an dich glauben.
Deine grosse Herausforderung in dieser ganzen Geschichte bis daher?
Ich denke, ja, ich habe mehrere, sich mal alles unter einen Hut zu bringen. So, die verschiedenen Sachen, die wir anbieten, die verschiedenen Bereiche unter einen Hut zu bringen und die Qualität bei allem können so haben, dass es verhält. Das finde ich eine Herausforderung. Und dort habe ich sicher eine hohe Messlatte, aber finde ich es auch wichtig, dass ich die habe, dass es wirklich stimmt und stimmig ist für auch die Angehörigen und für die Leute, die da sind. Und die Herausforderung ist sicher auch bei mir persönlich, dass mein Ausgleich stimmt. Dass ich auftanken kann, aber auch geben kann und kann Sport machen und mich bewegen und gleich dann trotzdem hier näher Gespräche machen mit Leuten, die einfach nur hocken, dass der Ausgleich wie bei mir stimmt. Das ist eine Herausforderung, die ich aber auch noch drinnen stecke und noch dran bin, dass ich das auch noch besser machen kann.
Vorher hast du gesagt, auf dem Berg oben sei schon mal Gott näher gewesen. In welchem Moment bist du heute Gott näher?
Heute bin ich Gott näher, wenn ich meine stille Zeiten mache, wo ich wirklich so einfach frage, was ist heute dran, dann spüre ich Gott mega näher. So merke ich wirklich so, bekomme ich Impulse über. Manchmal ist es einfach so alltägliche Impulse von, oh, beim nächsten Gespräch von der und der Person musst du wieder dabei sein. Das ist dann wichtig. Und manchmal sind es wirklich klare Bilder oder etwas, was man wirklich wie sagt. Und dann bin ich Gott auch näher, wenn ich draussen über den Betrieb laufe und sehe, was er alles geschaffen hat durch uns. Und wenn ich im Garten krebeln kann, und kann Sachen setzen und ernten und so. Also ihre ganze Selbstversorgungsgeschichte, das finde ich wirklich enorm schön. Und wenn ich ein Himmelgügeli sehe oder ein Hummeli, einfach so die Schöpfung kann betrachten, wo wir ja hier extrem dürfen leben. Wir sind freuen an Insekten, die wir vielleicht im ersten Jahr noch nicht hatten und jetzt plötzlich die wieder einen Platz gefunden haben. Das finde ich etwas unheimlich Schönes.
Ich mache die Erfahrung, dass Leute, die im Landwirtschaftsbereich tätig sind, dass die halt schon sehr näher an der Natur am Leben sind. Wie empfindest du das?
Ja, sicher. Also wir haben ja tagtäglich Kontakt eben mit dem Herd, mit dem Boden, mit den Sachen, die wir pflanzen, mit den Tieren. Und das ist sicher so. Wir, auch mit den vier Jahreszeiten, wir lernen da sehr realistisch unterwegs zu sein.
Ich habe jetzt so in zwei Jahren kennengelernt. Salome, du bist der Power-Mensch. Du bist eher der ruhende Pol. Gegensätze ziehen sich an, können aber auch explodieren. Wie läuft es bei euch daheim? Ergänzung oder akzeptieren? Wie empfindet ihr das?
Ich denke, wir haben uns ein gewisses wie auch ergänzen wir uns mega gut. Wo ich immer wieder staune, wo denke, oh krass, der Demut, das denkt hinten gut. Das hat jetzt bei mir durch die Latte, wo ich einfach so ein bisschen so bin, wie ich bin. Und dann denkt er an diese Sachen und ich denke an die anderen Sachen, wo er nicht daran denkt. Das ergänzt sich mega gut. Das finde ich wirklich mega sagen. Und wir haben voneinander viel können lernen. Das finde ich eigentlich auch schön. Der Demu ist der ruhende Pol. Ich bin endlich die durchgeknallte. Und ich durfte durch ihn noch ein bisschen ruhiger werden. Und er hat durch mich ein bisschen mehr Mut dürfen bekommen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstwert. Und so ein bisschen, ja, dürfen merken, dass man auch ein bisschen anders könnte. Und ich glaube, das ist wie gegenseitig, haben wir ein bisschen dürfen Schritt aufeinander zugehen. Das ist etwas mega Schönes.
Wie empfindest du das?
Also sicher ist wichtig, dass wir immer zusammen reden. Dass wir immer zusammen reden. Nicht Sachen denken, sondern aussprechen. Das ist sicher etwas vom Wichtigsten. Und dass wir auch dürfen einander ehrlichen spiegeln und reflektieren. Das hilft uns auch immer wieder weiter. Und das klingt uns schon viel besser als am Anfang. Aber ich finde es ein Riesen, sagen, dass wir eben nicht gleich sind, dass wir unterschiedlich sind. Wir können, wenn wir wollen, können wir extrem viel vom anderen lernen.
Es ist auch noch ein Töchterli da, die Lilu. Wie sieht es bei euch aus mit Ruhezeiten, mit Familienzeiten? Also eben, ihr habt immer Leute um euch herum, ihr habt Leute, die ihr anleitet, die ihr betreut. Kommt da die Familie manchmal auch zu kurz oder wie handelt ihr das?
Das haben wir noch müssen lernen, dass wir für uns Zeit rausnehmen, Familienzeit bewusst planen. Zum Beispiel jetzt im Moment haben wir zwei Abende über Woche, die wir für uns als Familie zu Nacht essen. Da ist jemand extra da oder bleibt länger, der zu unseren Leuten schaut, der mitnehmen zu Nacht essen, schauen, bis sie im Bett sind. Und das hilft uns extrem, dass wir auch einen Tag an unser Familienleben können, möglichst natürlich können ausleben können. Und am Wochenende sind wir ja zum Teil auch sehr reduziert auf dem Hof, wo wir auch sehr gute Momente dürfen erleben als Familie.
Ihr habt Leute mit Lebenskrisen, Leute mit Beeinträchtigungen. Zähl schnell auf, was habt ihr da alles für Rucksäcke, die Leute mitbringen?
Ja, es sind eigentlich Leute ab 18 mit psychischen Problemen, Depressionen, Burnout. Wir haben Leute, die Alzheimer haben, Leute, die Schizophrenie haben, Leute mit geistiger, kognitiven Beeinträchtigungen und Trisonomie. Und Leute, die auch leichte zerebrale Paresen haben.
Das ist was? Das sagt mir nichts.
Das heisst, sie haben so leichte körperliche Behinderungen, wie geknickte Arme oder geknickte Beine.
Das müsste ja Körperteile.
Genau.
Ja,
okay. Und wie ist es miteinander? Gibt das ein Ganzes? Gibt das...
Genau.
Ich meine, eben, also Blumenstrauß ist sicher das falsche Wort, aber haben ja wirklich dann ganzen Haufen verschiedene Leute. Wie gibt das ein Ganzes im Wielandleben?
Ich glaube, es ist mega schön. Wir können alle voneinander etwas lernen, egal was wir haben. Und das finde ich etwas Schönes. Jemand, der, ich sage mal jetzt, Alzheimer hat, vergisst vielleicht eben die Sachen im Moment ein bisschen. Aber dafür kann ihm jemand helfen, der ein Down-Syndrom hat, der vielleicht das noch weiss. Und wir können uns so ergänzen. Und jemand ist vielleicht körperlich fitter und jemand ist vielleicht körperlich weniger fitter. Und so können wir uns auch ergänzen. Ich finde, es ist mega Gewinn für alle. Also alle können etwas reingeben und alle können wieder etwas daraus nehmen. Und das finde ich etwas mega Schönes. Darum haben wir auch nicht gesagt, wir wollen einfach nur Leute, die Schizophrenie haben beispielsweise und die anderen nicht. Sondern wir haben gesagt, hey, nein, wir wollen einfach Leute ab 18. Und das bereichert unser Leben alle auf dem Hof. Wir können alle voneinander so viel lernen. Und die Gemeinschaft selber ist sicher eher eine ruhige Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass extrem viel geredet wird, aber es wird geredet und wir haben es lustig zusammen und haben Humor. Und das ist das Schönste, wenn wir einfach am Tisch zusammen googeln und lachen und es gut haben, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten oder Witzen oder was auch immer, was passiert ist. Also das ist immer so schön, die Tischgemeinschaft, wo es einfach so entspannt ist und die Leute einfach richtig googeln. Also da haben wir so viele schöne Momente schon erlebt, das ist wirklich schön. Und das sind auch so Momente, wo man dann auch sich sagt, wow, das ist eigentlich auch, warum sie es machen. Nicht nur, weil jemand jetzt gesungen wurde, sondern einfach auch, weil wir an einem Tisch einfach zusammen googeln können. Und einfach alle haben fast Tränen in die Augen vor Lachen gehabt. Also das sind immer super schöne Momente.
Erzählst du noch ein paar Beispiele von Leuten, die gesund worden sind?
Du bist ein junger Mann, der zu uns kam, mit einer psychosomatischen Gehbehinderung, der sich innerhalb Monate hat sich das wieder gelegt. Also, der war wieder gesund gewesen. Ich bezog jetzt auf die Gehbehinderung.
Was ist eine psychosomatische Gehbehinderung?
Das ist zum Beispiel, jemand, der tut, humpeln, der stark eingeschränkt ist beim Laufen. Und das kommt einfach, kommt vor Psyche her. Und das löst sich nachher wieder. Und das ist wieder ganz gut. Also, das springt jetzt hier um den Hof um.
Oder auch eine Frau, die starke Schizophrenie hatte, die wirklich ganz, ganz krasse Geschichten uns hat erzählt am Anfang. Und nach vielen Jahren jetzt wirklich einfach gut eingestellt ist und eine Ruhe ist drin gekommen. Und sie einfach in die Struktur kommen zu uns und ihre Ruhe innen ist und nicht mehr die ganz wilden Geschichten uns erzählt, wo man manchmal denkt, hey, oh krass, das ist schon heftig, was in so Menschen innen abgeht. Die Ruhe dürfen zu sehen, den Unterschied, den Frieden, den sie wie auch hat bekommen darüber. Und jetzt mit dem kann lernen leben. Das beeindruckt mich auch, ihre Geschichte, mega.
Wie wichtig sind Strukturen?
Die sind sehr wichtig. Ohne Strukturen würde es nicht gehen. Also, wenn wir eine Struktur 5 Minuten verändern, dann sind sie schon durcheinander. Das ist etwas vom Wichtigsten. Strukturen muss man einhalten.
ich möchte jetzt nicht gross vergleichen oder andere Sachen schlecht machen, aber warum ist ein Landwirtschaftsbetrieb so gut für Leute mit Beeinträchtigung? Warum ist das so ein guter Platz für Leute zum Gesunden?
Ich denke, die Vielfalt, die wir hier haben, die Vielfalt schon mal mit den vier Jahreszeiten. Frühling, wo alles erwacht, Sommer, dann Herbst, wo man das meiste erntet, der Winter noch ein bisschen ruhiger ist, mit dem Wetterwechsel, mit Schnee. Sicher mal das. Und man ist, wenn man will, man ist tagtäglich in Kontakt mit dem Boden. Man kommt zum Teil dreckige Finger rüber und das ist das, was ihm gut tut, schlussendlich. Man ist mit den Tieren unterwegs, man kann den Tieren so viel ablesen. Da bin ich überzeugt, das sind die Hauptgründe, in der Natur zu sein.
Ich überlege mir jetzt gerade, ich meine, wenn jemand mit einer Beeinträchtigung bei einem Tier ist, bei einer Kuh, bei einem Esel, bei einem Geissli, fühlt er sich dann weniger eingeteilt, weniger kategorisiert von dem Tier wieder von Menschen?
Hey, ich denke schon, ja. Sie getrauen sich wirklich eine erste Beziehung aufzubauen mit dir. Aber also sicher je nach Hintergrund, wie sie daher kommen. Aber häufig ist es schon so, dass sie das Vertrauen zu den Tieren als erstes gewinnen. Und dann gehen sie mit noch schneller und erzählen irgendetwas, was sie vielleicht noch nicht uns erzählen. Und dann im zweiten Rang uns erzählen am Anfang. Genau. Also sie gewinnen das Vertrauen zu dir schneller.
Also es gibt ja die Therapiehunde, es gibt verschiedene, dann ist bei euch jede Kuh ist eine Therapiekuh und ein Therapiegeiss eigentlich.
Therapie-Esung.
Genau. Es gibt nicht mehr eine blöde Antwort. Alle hören einfach zu. Ich glaube, das ist etwas mega, mega Schönes, genau. Mhm.
Welche Situationen fordern euch am meisten raus? Was macht euch einmal am meisten Bauchweh?
Ja, vielleicht, wenn jemand Neues zu uns stossen, wenn man die Person noch nicht so gut kennt, ist sicher nicht das Buch gemacht, aber der ist man sicher manchmal schon man ist automatisch ein bisschen vorsichtiger und probiert es ja möglichst so zu arrangieren, dass sich die Person möglichst schnell wohlfühlt bei uns. Ich denke, das ist immer eine Herausforderung, dass man eine hohe Erwartung hat an sich selber, dass man jetzt die Person möglichst schnell daheim fühlt.
Ja, ich denke, das ist schon das, was ich jetzt gesagt habe. Man will, dass die Person hier wohl ist. Das ist ja einem das Wichtigste. Und du gehst wie alles dran. Und man ist einfach auch aufgeregt. So wie die Person, die daher kommt, ist aufgeregt, sind wir auch aufgeregt, wenn sie das erste Mal kommt. Und ich glaube, das ist auch schön, wenn das noch so ist. Es hilft, glaube ich, dieser Person auch.
Aber es gibt ja auch den Alltag, dass dir beim Scheibenmeier wieder irgendwie an einem Markstein einen Zinken abtätscht oder irgendetwas. Bist du da eher auf der ruhigen Seite, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, oder kannst du auch mal durch die Decke?
Nein, das ist alle meine Frage. Nein, grundsätzlich bin ich schon ruhig, aber es gibt sicher auch Tage, wo ich angespannt bin und je nachdem, ja, gibt's so Tage mit einer grösseren Belastung und solche, die weniger belastend sind. Und da ist es so wichtig, dass man dass ich das Ganze so, was mich belastet, kann abgeben. Man kann dafür beten und auch dort in dem nicht drüber kommen.
Wenn so etwas ansteht, so ein Berg vor euch habt, was macht ihr dann?
Aber wenn ich merke, ich kann es nicht tragen, dann gebe ich es einfach ab. Manchmal gibt es so Momente, wo einfach viel ist und dann gebe ich es ab. Und dann plötzlich merke ich nach ein paar Stunden, wow, es wird wie leichter.
Was heisst das abgeben?
Ich tue beten. Und gebe es zu Gott. Und finde einfach, er muss schauen. Weil ich mich manchmal schon nicht bevollmächtigt fühle. Manchmal finde ich, da bin ich jetzt eigentlich völlig überfordert. Das kann ich gar nicht stemmen. Und dann gebe ich es einfach ab. Und dann plötzlich kehrt er ruhig. Und das ist mega schön, dann das dürfen zu merken, weil jetzt ist so eine Friede, eine Ruhe da wieder. Und das Schwere ist wie weg. Das ist mega schön. Und dann geht's wieder, ja.
Wo soll sich Wielandleben hin entwickeln? Wo geht's her mit euch?
Ich denke, wir sind immer offen für Neues. Wichtig ist für mich oder für uns, dass wir längerfristig bestehen bleiben. Dass wir Sachen länger dürfen machen. Und das, was er führt, das wissen wir selber auch nicht genau.
Ja, ich glaube, er kann uns ein bisschen überraschen. Wir sind offen, du hast es schon gesagt. Wir prüfen es näher und setzen um oder setzen nicht um. Aber was wir sicher machen, ist die Tagesstruktur weiter führen, wie wir es jetzt machen. Also dort dürften wir sogar noch ein bisschen ausbauen. Genau. Das ist sicher ein Herzensanliegen, dass wir die Tagesstruktur ausbauen können. Aber in der Grösse von diesem Betrieb. Also, ist nicht so, dass wir jetzt noch mega viel machen wollen. Im Moment ist es wirklich gut so. Und wenn wir das Ganze pflegen und hegen können und qualitativ gut machen können. So, qualitativ gut machen, ja.
Salome, Tom, danke vielmals, dass wir bei euch reinschauen konnten. Alles Gute und merci vielmals.
Ja, danke für das Interesse. Es hat gefällt, mit dir unterwegs zu sein.
Danke vielmals. Und auch euch allen merci fürs Hören von diesem Podcast. Und der Tag auf dem Biohof Wielandleben, der hat wirklich gefällt. Wenn ihr wollt sehen, wie wir Krippfusen putzen, mistet, melken, Kalben saugen und vieles mehr, dann könnt ihr unseren Fenster am Sonntagtag schauen. Den YouTube-Link dazu in den Shownotes. Dort auch der Weg zu ganz vielen anderen Podcasts von ERF Medien, wie zum Beispiel Stillleben, Psychohygiene oder Glaubenssache. ERF Medien finanziert sich übrigens mit Spenden. Den Link zum unserem Batzen schicken gibt es auch in den Shownotes. Danke vielmals. Und natürlich sind wir auch froh, wenn ihr uns weiterempfehlt, den Podcast abonniert und eine gute Bewertung gebt. Merci für alles und bis bald wieder. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.